ARD.
Moin, Anke Engelke.
Moin, moin.
Moin, grüß dich, ne?
Grüß dich.
Alles gut, moin, ihr Lieblinge da draußen. Schön, dass wir wieder alle hier zusammen sind.
Alles locker auf dem Deich bei dir.
Jo, alle zusammen wieder hier, ne?
Mhm.
Ja, auf dem Deich. Ah, jetzt habe ich gerade Bock auf den Deich. Ich habe auch gerade Bock, einen Leuchtturm zu sehen. Warum auch immer, einen Leuchtturm.
Dann setze dich in den Zug. Na, für dich ist es eine etwas längere Reise.
Ja.
Du fährst gen Norden.
Na, das kannst du aber sagen, ne?
Das kannst du mal sagen,
ne? Das kannst du aber sagen, ne? Dann kann man sagen.
Aber du hast ja nicht die Freizeit dafür. Du kannst ja nicht einfach dich in den Zug setzen und sagen, so, ich fahre erstmal auf den Deich. Das geht ja nicht.
Ja, ist richtig.
Das kriegst du nicht hin, ne?
Aber ich sag mal, ein bisschen Glück. Haben wir unseren Lieblingssong als Shanty. Mit ein bisschen Glück.
Ach so, richtig. Hat es sie angekündigt.
Das ist sie, Bär, du. Okay. Gut. Antonia Inkofer hat uns geschrieben. Inkoferer. Jawohl.
Im Koffer.
Und sie sagt nochmal, danke, dass ihr mutmachende, kuriose und bewegende Geschichten teilt. Denn donnerstags ist der Tag, an dem wir eure Geschichten erzählen und vorlesen. Und sie hat sich gefreut. Am Donnerstag sagt sie, habt ihr Britta zitiert. Ich bin sehr dankbar um ihre offene Geschichte. Britta ist die, die nach einer Trennung alleine durch Südfrankreich ist. Mhm. Und das auch gerne macht mittlerweile, auch wenn es, glaube ich, am Anfang ja nicht so einfach war. Auch ich, schreibt Antonia, bin frisch getrennt und habe euch kürzlich auf meine nun wieder allein geplante Reise mit dem bisher gemeinsam belebten Camper nach Frankreich mitgenommen. Britta macht mir enorm Mut. Ich versuche mich anstecken zu lassen von ihrer Energie, Dinge alleine anzupacken und euch zuzuhören, lenkt ab, bringt mich ganz unabsichtlich zum Lächeln. Zum Thema Brett- und Kartenspiele, die sämtliche Sorgen heilen oder ablenken können, ein witziges Zitat aus einem Buch von Sascha Stanisic. Ich zitiere hier auch, was sie geschrieben hat. Du triffst dich zum Doppelkopf, ja auch nicht für den Nervenkitzel oder um andere Singles kennenzulernen. Zum Doppelkopf triffst du dich, weil du beim Doppelkopf nicht spürst, dass die Zeit existiert. Anders als auf der Arbeit oder nach dem Aufwachen oder beim Friseur. Beim Doppelkopf spürst du weder das harte Tuch, aus dem die Vergangenheit gewebt ist, noch hörst du die Sorgen aus der Zukunft deinen Namen rufen. Doppelkopf ist eine Dimension, in der niemand fragt, was hast du noch vor? Das ist die anstrengendste Frage. Oder beim Doppelkopf hast du vor, noch eine Runde Doppelkopf zu spielen. Jede Runde ist anders und so bist du. Jede Runde jemand anderes. Du verwandelst dich. Bist aggressiv, dann zurückhaltend. Hast einen Partner, dann wieder keinen. Schauspiel des Lebens. Das ist eine mega Passage von Sascha Stasi.
Ich weiß nicht, wie Doppelkopf geht, aber du kannst es ja ersetzen und jeden Spielnamen da einsetzen.
Na?
Denn wir hatten das zuletzt auch, haben wir in der Familie auch am Tisch gesessen und gespielt. Unser aktuelles Lieblingsspiel heißt Take Time. Kann ich irgendwann euch erklären, was das für ein Spiel ist.
Take Time.
Und dann haben wir wieder eine Runde nicht geschafft. Das ist ein Teamspiel. Erstmal springe ich sofort aus dem Fenster, wenn ich den Begriff höre. Ja, da geht es darum, dass man sich abstimmt miteinander. Finde ich schon kacke. Und jetzt habe ich mich aber geöffnet, was wir ja sowieso alle tun sollten, oder ich vor allen Dingen. Einfach mal nicht erstmal so urteilen und sagen, ist nichts für mich, sondern erstmal gucken. Jetzt ist unser Lieblingsspiel oder mein Lieblingsspiel. Und da hatten wir auch die Situation, komm, wir machen noch eine Runde. Wir haben diese Runde nicht geschafft. Wir versuchen das nochmal, diese Aufgabe zu bewältigen. Da sagt niemand, aber ich muss jetzt weg oder aber ich muss jetzt ins Bett. Ich war zum Beispiel schon recht müde und wusste, dass ich am nächsten Tag früh aufstehen würde. Das sagt man nicht. Man guckt nicht auf die Uhr beim Spielen. Das geht, da hat Stanisic wirklich recht. Man verliert diesen Druck für einen Moment. Das
ja.
Stimmt. Aber was schreibt Antonia denn, wenn sie dann allein unterwegs ist, bittet sie dann andere an ihren kleinen Campingtisch und sagst, spielst du mit mir eine Runde Doppelkopf?
Das weiß ich jetzt nicht.
Denn da wird es ja interessant, ne? Also wenn du...
Also sie hat, glaube ich, wahrscheinlich andere Spiele dabei, aber Doppelkopf, okay. Da brauchst du ja immer drei mindestens oder sogar vier.
Weiß ich leider nicht.
Also es ist immer, wenn ich von Doppelkopfrunden höre, sind das immer wirklich Runden.
Mhm.
Wenn es nicht sogar vier dafür braucht. Ja, und vielleicht spielen noch zwei zusammen. Ja, ich weiß es nicht. Hab's noch nie gespielt. Ist aber sehr beliebt, also ich kenn so einige. Antonia schreibt nur noch, in diesem Sinne, mögen alle Herzschmerzgeplagten ihre aktuelle Phase des Verarbeitens annehmen und offen für Zuversicht sein. Mhm. Liebe Grüße aus den bayerischen Voralpen, Antonia. So.
Lieb, danke.
Wir haben auch zwei Audionachrichten und die eine muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir hören gleich von Kerstin Ibald, die Musikersängerin ist und gerade in Magdeburg, Oklahoma probt.
Ja.
Unser
da
Liebling,
gehst du hin, Kerstin, ne? Das guckst du dir an.
Ja, das gucke ich mir an, ja. Und von Kerstin hören wir gleich. Aber vorher müssen wir von unserem Urologen in Residence hören. Ja. Der hat uns nämlich eine Audionachricht geschickt. Und ich hatte mir die bereitgelegt, vorletzte Woche schon und letzte Woche, und hab's immer vergessen.
Ja.
Und hab's einfach vergessen.
Mhm.
Und es ging um eine Frage, die du, glaube ich, hattest.
Mhm.
Ich glaube, zu Männergesundheit. Ich habe mir diese Audio schon angehört und sie ist erhellend und total interessant.
Mhm.
Also, ich weiß, Minute, anderthalb Minuten. Und am Anfang sagt er ja auch, was die Frage war.
Ach,
bist du bereit? Das ist Christian Eggersmann hier.
Ja.
So,
okay.
So ein bisschen hier aus der urologischen Abteilung heute mal wieder was. Achtung. So, los geht das.
Hallo, liebe Lieblinge. Hallo, liebe Anke. Hallo, Christian. Ihr habt euch gefragt, warum Männer nachts häufiger Wasser lassen müssen. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ich zähle sie einfach mal der Reihe nach auf. Die Prostata wird größer, das habt ihr schon richtig vermutet. Und durch das Drücken auf die Blase und auf die Harnröhre entleert sie sich schlechter und meldet sich auch schneller wieder. Die Blase wird auch empfindlicher. Sie kann dann weniger Urin speichern und reagiert schneller mit Harndrang, auch nachts. Das haben allerdings auch Frauen. Das nennen wir dann Altersblase. Der Körper produziert nachts auch mehr Urin. Das liegt daran, dass das Hormon, was das regelt, das ADH, tatsächlich etwas weniger wirksam wird und dann die Nieren nachts einfach mehr produzieren als in jungen Jahren. Und der Schlaf wird leichter. Man wacht schneller auf und da alles dunkel ist, sieht man nichts, man hört nichts, weil es still ist. Man spürt nichts, weil man bequem im Bett liegt. Und dann ist das Einzige, was man noch spüren kann, im Körper selbst, in die Blase und geht dann schneller mal zur Toilette hin. Und am Ende natürlich auch noch Begleiterkrankungen wie Herzschwäche, Diabetes und bestimmte Medikamente, die auch dazu führen, dass nachts einfach wesentlich mehr Urin gebildet wird. Also Fazit, in der Regel eine Kombination aus verschiedenen Sachen, unter anderem auch vermehrter nächtlicher Urinproduktion und veränderter Blasenfunktion. Das soweit von eurem Urologen.
Ich finde es mega interessant,
Christian,
dass es so viele Gründe gibt.
Ja, und wie gut er das erklärt. Ich habe mitgeschrieben,
ja.
Alles verstanden.
Ja, aber auch krass, wir merken die Blase nicht, wenn wir beschäftigt sind, wenn wir Sachen zu tun haben,
ja.
Fokussiert sind auf was anderes, aber nachts ist alles dunkel, du spürst nichts, du hörst nichts. Das Einzige, was du sofort merkst, ist die Blase. Das macht so viel Sinn.
Darf ich dir mal was sagen?
Ja, musst du.
Du lachst ja Gott sei Dank mich nicht aus, wenn ich ehrlich bin.
Nein.
Manchmal stehe ich auf morgens, gehe auf Toilette und habe den Eindruck, das sind Liter, die da an Urin rauskommen. Und dann sitze ich da auf der Toilette und sag, denk mir, warum habe ich eigentlich nicht ins Bett gemacht? Warum schafft der Körper das, zu warten mit mir, bis ich wach bin? Ist das nicht super eingerichtet?
Ja, der Muskel ist einfach noch gut trainiert.
Boah, manchmal denke ich, Warum habe ich nicht ins Bett gemacht? Den Gedanken habe ich sehr, sehr häufig. Was ist das genau?
Mhm.
Das ist doch toll eingerichtet. Das ist das Gegenteil dessen, was Christian gerade erklärt hat.
Mhm.
Aber vielleicht war dann mein Schlaf, habe ich im Schlaf Doppelkopf gespielt oder warum ist dann mein Schlaf nicht so ruhig? Das wäre ja jetzt die Gegenthese zu sagen, es ist so viel los in meinen Träumen, dass ich nicht auf die volle Blase achte, dass der Körper nicht in diesen totalen Ruhezustand kommt, der nur gestört wird durch, Alter, die Blase ist voll, ich muss raus. Darauf trinkst du doch erstmal ein Sex on the Bladder.
Nee, weil mir auch gerade aufgefallen ist, dass ich seit Hannover nichts mehr getrunken habe. Und deswegen musste ich jetzt gerade trinken, weil ich habe ganzen Tag noch nichts getrunken.
Ich heute
das ist das erste Mal, dass ich heute was trinke.
Das geht nicht,
Chrissy.
Darf ich dir nochmal meinen Trick verraten?
Mhm.
Ich habe heute Morgen unter der Dusche an dich gedacht, weil ich da ja meine Becher stehen habe, meine kleine Kollektion. Ein Hamilton-Becher steht da aus Kunststoff. Die beiden Grönemeyer-Becher, die ein Liebling mir geschenkt hat.
Mhm.
Ich stehe unter der Dusche, halte kurz mal diesen Becher unter das Wasser. Das ist, ich glaube, ich komme da auf 0,5, ich komme auf einen halben Liter. Und saufe, während ich da stehe,
darf ich
mal kurz diesen Becher leer. Mach das doch
das
auch.
Das ist gut.
Du hast mir erzählt, dass dir irgendwann mal in einem Interview jemand sagte, ein Wassersommelier, glaube ich, wenn man morgens schon ein halbes oder ein großes Glas Wasser trinkt,
zwei Gläser Wasser,
während
so macht er es.
Warum machst denn du das nicht? Er hat es dir doch empfohlen.
Ich mache das ganz oft.
Morgens aber schon. Du hast mir gerade gesagt, du hast seit Hannover nichts getrunken.
Heute Morgen habe ich es vergessen, weil ich heute Morgen schon ganz früh zur Deponie musste.
Was hast du entsorgt?
Ich musste so ein altes Plastikgartenbank musste ich wegbringen, weil die einfach so kaputt war.
Ja.
Und die Nachbarn sich schon beschwert haben, dass das nicht so schön aussieht da, weil die stand schon zur Abholung am Rande. Aber ich hatte noch keine Gelegenheit. Deswegen musste ich also heute Morgen früh um 8, musste ich gleich zur Deponie. So, und dann bin reingefahren, du fährst auf so eine Waage, ne? Und dann bringst das Ding weg und kommst zurück auf die Waage und dann zahlst du. Und er 9,80 Euro und ich, ich habe meinem Leben noch nie 9,80 Euro bezahlt. Ich sage, was ist denn das Günstigste? Meinte ja 5 Euro, bla. Und das habe ich oft bezahlt. Habe das ganze Auto voll gehabt und habe 5 Euro bezahlt. Und jetzt bringe ich eine Bank weg, aus Plastik mehr oder weniger, so ähnlich. Und dann sagt er, ja, die war 40 Kilo schwer.
Das kann nicht sein, die hast du nicht getragen selber.
Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich hab nur eine Bank heute weg. Ich komme sonst und habe ein Auto voll und zahle 9,80 Euro oder vielleicht 12,20 Euro. Wenn irgendwelche Metallsachen noch da sind.
Stimmt was nicht.
Ja, und ich habe ihn aber nicht dazu bewogen. Er sagt, ja, das hat die Waage angezeigt. Und einer sagte dann noch irgendwie, die ist halt nicht immer so genau. Aber ich dachte, 40 Kilo, jetzt habe ich 9,80 Euro bezahlt. Ich habe nichts weggebracht. Ja, okay, nur so viel dazu. Das hat mich heute Morgen so ein kleines bisschen geärgert.
Ja, hast dich geärgert. Aber jetzt bist du es losgeworden, jetzt geht es dir schon besser. Vielleicht war deine Blase auch sehr voll.
Nein, war sie nicht.
Und ich bin hängen geblieben vor einiger Zeit bei, die Nachbarn haben sich schon beschwert.
Ja.
Das ist aber unangenehm.
Ja, ja.
Würdest du dich beschweren bei jemandem und sagen, hier, guck mal, das sieht hässlich aus?
Nein.
Nein.
Nein, würde ich nicht machen.
Okay.
Aber es wurde schon in der WhatsApp-Gruppe wurde dann geschrieben. In der Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe wurde geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, was da stand. Es war nicht bei mir.
Und bei Thesens vor der Tür steht eine hässliche Bank. Die soll
weg. Diese Bank dort noch ewig bleiben oder sowas ähnliches.
Huiuiuiui.
Ja, sag mal, ich sag's dir. Mhm. Naja, aber ich wollte sie sowieso heute wegbringen. Also es ergab sich zufällig, ich hätte sie sowieso weggebracht, weil ich in der Woche keine Zeit hatte. Und du brauchst ja ein Auto, um das wegzubringen, sonst geht das nicht weg.
Doppelfrust, so. an der Waage beschissen und in der Nachbarschaft Krawall.
Ich sag's dir. So, dann sehr süß von Gabi aus Hamburg. Mir ist heute eine kleine zauberhafte Gegebenheit.
Was ist denn mit Kerstins?
Kommt. Okay, ich wollte zwischendurch einmal kurz Gabi machen, dann kommt Kerstin. Ja.
Entschuldige.
Aber gut, dass du aufgepasst hast. Ne? Also nicht, dass ich das am Ende vergesse, aber ich habe mich auch so gefreut auf die Sache. Ich habe mich so gefreut auf die Sache von Kerstin. Das würde ich auch nicht vergessen. So, also gestern Abend habe ich mit meiner Tochter Valea telefoniert. Auch schon mal ein guter Name.
Super.
Valea mit V vorne. Mhm. Sie war mit den beiden Töchtern, Nola und Kian, 3 und 1 Jahr alt, allein zu Hause und hatte den Kleinen gerade endlich zum Einschlafen gebracht. Danach schaute sie noch einmal nach Nola und fand sie wach in ihrem Bett, die Dreijährige, mit großen Augen. Was ist denn los? Kannst du nicht schlafen? Fragte sie leise. Und Nola antwortete ganz nachdenklich, ich weiß auch nicht, Mama. Ich habe einfach Regenwürmer im Kopf. Und das ist auch so schön. Ich finde, das beschreibt auf so wunderbare Weise diese Momente, schreibt Gabi, in denen der Kopf so voll ist und einfach nicht zur Ruhe kommen will. Es brauchte noch eine schöne Geschichte aus ihrem Lieblingsbuch, Die Tortenhexe. Und Nola konnte ebenfalls einschlafen. Euer Liebling Gabi aus Hamburg, deren Firma am Heidi-Kabel-Platz ist. Ich liebe das. Ich würde da gerne wohnen, am Heidi-Kabel-Platz.
Aber ist der Heidi-Kabel-Platz nicht direkt am Hauptbahnhof?
Das kann sein. Der ist wahrscheinlich genau da, wo
hallo,
das
hallo, liebe Lieblinge.
Oh, also, Christian, nochmal.
Ja, das ist der Christian wieder. Der ist, glaube ich, in der Nähe. Ein bisschen. Wahrscheinlich am
Denn
Deutschen Schauspielhaus vorbei und dann Unsorgtheater. Ja, vielleicht ist er das. Aber da ist ihre Firma. Ja, möchte man am Hamburger Hauptbahnhof wohnen.
Aber nicht am Schauspiel vorbei. Du kommst am Hintereingang. Recht, ja. Was ist der Haupteingang? Da, wo das Schauspiel ist oder andere Seite?
Wahrscheinlich da, wo das Schauspielhaus ist.
Okay, du kommst am Haupteingang raus, siehst vor dir das Schauspielhaus und musst den Kopf nur 90 Grad nach links drehen und dann siehst du das Unsorgtheater. Das ist doch der Heidi-Kabel-Platz.
Ich gehe mal davon aus, das ist dann wirklich der Heidi-Kabel-Platz.
Das fände ich ja enorm.
Ja, aber da möchte ich natürlich nicht wohnen am Hauptbahnhof.
Na, da kannst du direkt zum Mutterland gehen. Da gibt es so leckere Sachen um die Ecke.
Ja, Heidi-Kabel-Platz.
Das ist eine schöne Lage.
Ja, der ist genau da, Heidi-Kabel-Platz. Der ist genau da, ne?
Da steht auch, glaube ich, vorm Unsorgtheater steht auch so eine Heidi-Kabel-Büste.
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Das würde ich mal so auch so sagen. Das ist ja eine Nationalheldin, ist das ja nicht. Ja. Okay, so, das sind die Regenwürmer im Kopf, die einfach wirklich ganz zauberhaft waren. So, und jetzt kommt Kerstin. Kerstin Ewald, auch Musicalsängerin von Beruf, hat früher, glaube ich, studiert, hat sie in Wien. überall gesungen schon, ob Hamburg, Wien, bla bla bla. Und jetzt eben im Sommer auf dem Domplatz in Magdeburg ist sie bei Oklahoma dabei. Rodgers and Hammerstein, Oklahoma. Ich freue mich da sehr drauf schon. Und sie hat uns einen besonderen Moment, den sie diese Woche hatte, hat sie uns geschickt. Hier ist sie.
Ich hatte heute einen ganz, ganz großen Glücksmoment. Und zwar habe ich ein Päckchen bekommen von einer sehr lieben Freundin, die in Wien lebt. Und das kam jetzt nach Magdeburg. Sie hat mir das extra ans Theater geschickt, weil sie unbedingt wollte, dass ich das bekomme. Ich hatte vor ein paar Wochen Geburtstag und sie meinte, nein, sie möchte nicht warten, bis wir uns im Sommer sehen oder Ende des Sommers. Sie möchte mir das schicken. Sie hat das Gefühl, dass ich mich da sehr drüber freuen würde. Und ich habe dieses Päckchen aufgemacht und es war eine kleine Schachtel und eine Karte. Und dann habe ich die Karte aufgemacht. Und dann hat sie mir geschrieben und alles Liebe zum Geburtstag gewünscht und dass sie mir zwei Buchstaben schenkt, und zwar meine Initialen. Aber dass das nicht irgendwelche Buchstaben sind, sondern diese Buchstaben kommen von der Renovierung des Theater an der Wien. Da wurde ja ganz, ganz aufwendig saniert und sie haben eben die Buchstaben, die außen und innen am Haus waren und Etagen oder Garderoben oder Bühneneingang oder wie auch immer bezeichnet haben, abgeschlagen, auch zu Renovierungszwecken. Und die konnte man offenbar kaufen. Und sie hat mir meine Initialen von den Buchstaben des Theater an der Wien gekauft und mir geschickt, weil wir uns vor 23 Jahren genau dort im Ensemble von Elisabeth kennengelernt haben. Wir haben dort zusammen gespielt und sind seit 23 Jahren befreundet. Und das hat mir so viel bedeutet, dass sie daran gedacht hat und dass sie mir dieses Geschenk gemacht hat, dass ich, ach, mir steigen jetzt noch die Tränen in die Augen. Ich habe wirklich heute einmal vor Freude und vor Glück geweint, dass ich so eine tolle Freundschaft habe und dass ich so ein besonderes Geschenk gekriegt habe. Das war mein Glücksmoment.
Ey, das ist ein so toller Moment. Was für ein schönes Geschenk. Ohne Witz, da stimmt alles daran. Diese Idee gehabt haben, ich finde es sensationell.
Erstmal zu sagen, ich warte nicht bis zum Geburtstag. Drück mal auf Stopp, sonst hören wir Kerstin gleich.
Hab schon ausgestöpselt.
Natürlich, aber das ist ein ganz guter Move, zu sagen, ich warte nicht auf einen Anlass. Der Anlass ist heute. Jetzt mache ich das. Hast du ein Bild vor Augen, wie groß die Buchstaben sind?
Nein, aber die müssen ja lesbar sein. Ja. Die sind wahrscheinlich schon, vielleicht.
Und aus welchem Material?
30, 40 Zentimeter.
Was meinst du?
Das weiß ich nicht.
Ob die wohl aus Metall sind?
Würde ich mal vermuten.
Und ob die wohl...
Ich meine, die mussten abgeschlagen werden. Ich denke schon, dass die aus Metall sind. Mhm. Und hinten hängt wahrscheinlich noch ein bisschen Putz dran, weißt du?
Vielleicht stellt die irgendwo dekorativ... An die
Absolut.
Wand oder auf den Sims irgendwo?
Wow. Allein, weil es einfach wirklich nur auch diese Buchstaben von der Theaterfassade
das
sind
ist,
oder
ja,
von innen.
Irre.
Ich finde das so
irre.
Toll.
Was für eine tolle Idee.
Oder?
Wow.
Ganz schön. So, das ist eine witzige Geschichte. Verena hat uns geschrieben und zwar, sie hat ein sehr cooles Projekt entdeckt, das heißt Caring Men. In dem Projekt geht es um die Darstellung der ungleich verteilten Care-Arbeit, die laut aktueller Statistik zu 88% von Frauen ausgeführt wird, ja, die dadurch ihren Männern den Rücken frei halten, wie es heißt, für die wichtigen Aufgaben wie Komponieren, Erfinden, Kriege führen und so weiter und so fort. Es gab eine künstlerische Aktion, die hat am 1. März stattgefunden.
Wo denn?
Und die heißt Caring Men und das war in ganz Deutschland. So. Ah. Und das war der sogenannte Equal Care Day.
Oh.
Der ist an mir ein bisschen vorbeigegangen.
Ja.
Equal Care, der 1. März 26. Und zwar, männliche Statuen überall in Deutschland wurden mit Puppen und Tragetüchern ausgestattet.
Hab ich gesehen, Fotos gesehen, dass die ein Kleid plötzlich anhatten.
Und als sorgende Figuren neu gelesen, wie es heißt. Und es gibt auch die Seite, könnt ihr alle mal raufgehen, auf caringmen.de.
Ja.
Und da siehst du dann, da ist der Franz von Fürstenberg in Münster oder Homer in Freiburg.
Mhm.
Homer. Die haben dann alle plötzlich so eine Tragetasche mit dem Kind.
Mhm.
Haben sie dann. Hin. Und du siehst diese Statuen. Erich Kästner in Dresden, der sitzt da auf so einem Sockel also er sitzt und die Hände so nach hinten gestreckt und vorm Bauch hat er dann so ein Tragetuch mit einem Baby, mit einer Babypuppe. Das ist sehr lustig. Oder die Göttinger Sieben in Hannover, das Siegesdenkmal in Freiburg.
Siehst du da gerade was nach Städten Wilhelm, sortiert?
Wilhelm II. In Stuttgart. Es gibt so ein paar Bilder. Und was für eine lustige Aktion. Habe ich an dem Tag nicht gesehen. Aber also, du?
Ich auch nicht. Wo war ich denn am 1.
Ach, du hast nur Fotos gesehen, hast du gesagt. Stimmt.
Ich habe Fotos, aber ich verwechsel es gerade mit was anderem, muss ich dir auch noch erzählen. Aber in Großstädten bietet sich das ja an. Was haben wir hier in Köln für männliche Dinger stehen? Also wenn du in der Innenstadt bist, das... Ne, da, wo Willy Milovic in Bronze oder ich weiß nicht, welches Material das ist, auf der Bank sitzt, das ist ein Kölner Heiligtum. Konrad Adenauer, wenn du dann die Aposteln runtergehst, kommst du Richtung Neumarkt, kommst du zu Konrad Adenauer. Am Rhein allein unten, da gibt es auch diverse Denkmäler mit irgendwelchen Kriegshelden, in Anführungsstrichen, auf Pferden und so. Die kannst du alle, Heumarkt, Altermarkt, da stehen überall so viele Typen rum. Du hast recht. Ich weißt du, mein Bild war ein falsches. Ich habe ein Foto gesehen von einer weiblichen Statue, die angezogen wurde, weil sie nackt war. Weil das natürlich auch in einem Stadt- oder Straßenbild nochmal was anderes ist, wenn da eine nackte Frau irgendwo rumsteht. Warum ist das eigentlich so? Also mehr als Männer, würde ich jetzt mal meinen. Also ich bin jetzt nicht, das nicht weiter recherchiert und kann es nicht wissen, aber ich würde mal meinen, dass das bei Frauen vielleicht häufiger ist, dass die im öffentlichen Raum nackig rumstehen. Und das war auch eine Aktion, denen wurden Kleider angezogen.
Okay.
Das verwechsel ich jetzt mit dem Caring Man Day, aber da werde ich mal nachschauen.
Ja, also total schön. Schaut euch die Webseite einfach mal an und ja sieht lustig aus.
Danke, also, Serena. Super gute Idee. Hinweis.
Also, gute Idee. Mhm. Okay, und dann haben wir noch Dr. Nina Schötzau, die jetzt seit Dienstag in Karlsbad Langensteinbach ist, weil sie dort nochmal an der Wirbelsäule operiert wird. Und das ist nicht nur ein bisschen Bandscheibe, sagt sie. Deswegen dachte ich, es könnte nicht schaden, wenn ein paar Lieblinge mir an diesem Tag irgendwie gute Energie und Glück schicken können.
Machen wir.
Dann kam es nicht rechtzeitig für die OP, aber vielleicht für die Genesung.
Ja.
Und natürlich habe ich meinen Glücksstein dabei, sagt sie.
Ja.
Aber hierzu erst nochmal das Erlebnis, das sich vor gut einem Jahr zugetragen hat. So, heute möchte ich berichten, sagt sie. Genau, Nina musste jetzt auch ihren Beruf quasi aufgeben, weil sie einfach so schwer erkrankt ist und den nicht mehr ausüben kann. Und ihren Arztsitz hat sie dann auch aufgeben müssen. Und sie schreibt, also letztes Jahr im Frühjahr, als ich noch einigermaßen gut laufen konnte, ging ich mit unserem kleinen Mischlingshund Liv an einem Bach, der Schlierach, entlang. Der Weg ist schön schattig, für mich vor allem eben. Ja, was hier in der Gegend nicht so oft der Fall ist. Und der Hund liebt es, entlang des Waldwegs zu schnüffeln, was das Zeug hält. Nach etwa 10 Minuten war ich so erschöpft, dass ich mich irgendwo hinsetzen musste und suchte mir einen großen Stein am Bach, wo ich halbwegs gut sitzen konnte. Damals war ich schon so krank, dass längere Strecken laufen eine Herausforderung waren. Es war einer der mutloseren Tage. Ich fühlte mich in meiner Schwäche und all der Ungewissheit, wie es mir gesundheitlich mit mir weitergehen würde, furchtbar allein und sehr, sehr traurig. In solchen Augenblicken, wenn mich die Verzweiflung allzu heftig überkommt, dann bete ich oft, falte die Hände und halte Zwiesprache mit Gott oder wie man diese uns lenkende Kraft auch immer nennen mag und bitte um Kraft, Mut und dass ich meinen Weg finde, der für mich bestimmt ist. Und als ich dann so versonnen am Bachufer saß und vor mich hinsinnierte, schweifte mein Blick umher über all die großen und kleinen Kieselsteine um mich herum. Plötzlich fiel mir ein großer, flacher Stein auf dem etwas geschrieben zu sein schien. Ich hob diesen Stein auf und tatsächlich, darauf stand mit schwarzem Filzstift ein Wort geschrieben. Lebensfreude. Ich war wie vom Donner gerührt und konnte es gar nicht fassen. Gleichzeitig wanderte mein Blick weiter und, ob ihr es glaubt oder nicht, ich fand noch weitere Kieselsteine, auf denen etwas geschrieben stand. Mein Herz klopfte wie verrückt und ich war überwältigt von dem, was mir hier gerade geschah. Es waren insgesamt 5 Steine, auf jedem stand ein anderes Wort, und zwar Freude, Lachen, Geborgenheit, Kraft und Liebe. Diese Gänsehaut, die mein Körper überzog, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ich war mit dem Hund mutterseelenallein, kein Mensch weit und breit. Ich rief noch laut, hallo, ist hier jemand? Eine Weile dachte ich, vielleicht hat jemand wie bei einer Schnitzeljagd diese Steine für andere dorthin gelegt. Oder jemand wollte genau dort einen Heiratsantrag machen. Oder ein Therapeut saß dort mit einem Patienten. Ich beschloss, noch 10 Minuten sitzen zu bleiben und fragte mich immer wieder, darf ich diese Steine wohl einfach mitnehmen? Was, wenn sie für einen bestimmten, ganz anderen Menschen gedacht waren? Irgendwann kam ich zu dem Schluss, dass ich diese Steine mitnehmen dürfe. Schließlich war weit und breit absolut niemand dort und ein Teil von mir wollte wohl auch denken, dass diese Steine mit ihren Botschaften für mich dort lagen. Mir liefen vor Rührung und Fassungslosigkeit die Tränen. Ich war tatsächlich so unverhofft beseelt und beinahe glücklich, dass mir so etwas widerfahren war. So ähnlich wie der Moment in der MRT-Röhre, als nach meinem Stoßgebet mein geliebtes Adagio aus Beethovens 5. Klavierkonzert erklang, welches bei unserer Hochzeit gespielt wurde. Ich faltete also noch einmal die Hände und betete, um mich zu bedanken für dieses gänzlich unverhoffte Geschenk und sammelte danach meine 6 Steine ein, steckte sie in Jacken- und Hosentaschen und machte mich wieder auf den Weg zurück. Ich legte meine Steine auf die Kommode neben meinem Liegesessel, auf dem ich viele Stunden verbringe, und drapierte sie zwischen andere Gegenstände, die mir wichtig sind und Kraft schenken sollen. Ein Schutzengelchen steht dort, Teelichter, die mit einem persönlichen Text an mich beschriebene Autogrammkarte von Wolfgang Niedecken, mein Gedankenfänger, das Notizbuch, so nennt sie das, und der Keramikschale aus Kreta, wo ich so schöne Erinnerungen dran habe. Meine Familie ist übrigens bis heute nicht so 100%ig überzeugt, dass sich die Dinge genauso abgespielt haben mit den Steinen. Ich kann ihre Zweifel daran spüren. Das wiederum tut mir sehr weh. Aber letztendlich war dieses Erlebnis, diese Steine mit ihren wunderbaren Botschaften, genau die, die ich brauchte, stärker und wirkt bis heute nach. Oft nehme ich einen dieser Steine in die Hand und versuche, positiv zu denken. Und dann hatte sie später nochmal in der kleinen Kapelle fand sie nochmal so einen Regenbogenstein und den hat sie dann auch mitgenommen. Und der war auch, glaube ich, zu mitnehmen und den hat sie heute auch immer noch mit dabei. Ja, schöner Moment, ne? So da draußen, ganz alleine in der Natur.
Ein Rätsel. Wer mag die da hingelegt haben? Warum liegen die da, die Steine? Das ist ja wirklich ein Rätsel, ne?
Ich bin neulich, und da wollte ich dich übrigens, da wollte ich dich auch übrigens noch zu fragen. Mhm. Ich war neulich am Bodensee und bin gegangen, mit dem Fahrrad gefahren. Nee, ich war zu Fuß unterwegs, von Wasserburg nach Lindau. Und dann kommst du irgendwo direkt am Wasser, so ein kleiner Park entlang, und da war eine Bank. Und auf dieser Bank lag, aber so sorgfältig aufrecht hindrapiert, ein Buch, das ich seit langer Zeit lesen möchte. Und zwar von Alena Schröder. Mhm. Und es ist das Buch, also ich hatte damals gelesen von ihr, junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Und dieses ist, glaube ich, das letzte Buch von ihr gewesen. Entweder war es war mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel. Mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel. So heißt ihr Roman. Und den wollte ich seit Monaten lesen. Und hatte, glaube ich, in der Stadtbibliothek schon mal geguckt und gab es aber nicht oder war ausgeliehen. Und ich komme also an dieser Bank entlang und da steht dieses Buch, aber so richtig, weißt du, aufrecht hingestellt auf die Bank, sodass man es wahrnehmen soll.
Also wirkte nicht vergessen?
Es wirkte definitiv nicht vergessen. Und ich stand vor dieser Bank 2 Minuten und ich habe mich gefragt, ob ich das Buch mitnehmen kann. Und dann habe ich es eingepackt, dann bin ich 10 Schritte gegangen. Und dann bin ich wieder zurück und habe es wieder hingestellt. Und da habe ich überlegt, kann ich das Buch jetzt mitnehmen oder nicht? Hat es jemand vergessen und kommt heute noch? Aber das Buch war so aufgerichtet. Aber als ich wegging, dachte ich, vielleicht hat jemand das aber auch nur so bewusst aufgerechnet, damit die Person, die vielleicht danach sucht, nach diesem Buch, damit die das schneller findet.
Vielleicht lag das Buch unter der Bank, jemand hat es dort vergessen und dann hat jemand, ja. Ich verstehe deine Gedanken.
Und genau, und auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, aber es hätte ein gutes Zuhause, dieses Buch, bei jemandem, der dieses Buch schon ewig lange lesen möchte. Ja, und ich hätte dieses Buch gehabt und es war auch noch so total gut erhalten. Und ich glaube, ein Lesezeichen war irgendwie bei 1/3 oder so, was ja gar nichts heißt. Und da habe ich mich gefragt, was hättest du gemacht?
Ich hätte es stehen gelassen. Ich würde
es ja, nicht. Siehst du, habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Und ich habe es ja auch stehen lassen. Und dann war mein Deal mit mir, ich fahre am nächsten Tag wieder vorbei mit dem Fahrrad.
Wenn es da noch ist.
Wenn es da noch ist, und darauf hatte ich gehofft, dann nehme ich es mit, aber es war nicht mehr da. Ja. Und jetzt frage ich mich, wer hat dieses Buch? Hat es irgendeiner mitgenommen, der nicht so rücksichtsvoll war wie ich? Oder ist diese Person, und das ist natürlich der beste Fall, diese Person, die gemerkt hat, ich habe mein Buch vergessen. Ich habe es gefunden auf der Bank, wo ich es zurückgelassen habe. Auf der anderen Seite, man lässt ein Buch ja auch eigentlich nicht so leicht zurück. Oder hat jemand das bewusst dahingestellt, damit es jemand mitnimmt?
Ich glaube,
den Gedanken halte ich nicht für ausgeschlossen. Vielleicht sogar für am wahrscheinlichsten.
Ich glaube, es ist jemandem aus dem Rucksack gefallen und lag unter der Bank.
Aber ein Buch, so ein dickes, fettes Buch, Hardcover.
Ist es dick?
Oh. Ja, es ist Hardcover, kein Taschenbuch. Es ist ein richtiges Buch, also ja,
aber dann,
fester.
Aber ich habe direkt Bilder im Kopf. Ich sehe da zwei Leute sitzen, die einen kleinen Picknick dort machen auf der Bank, die auch eine Decke ausbreiten und ein Körbchen mit Brot und haben so ein paar Leckereien mit, haben Bücher dabei und Getränke und sitzen da und vergessen die Zeit. Dann schauen sie auf die Uhr. Wir müssen los, schnell. Oh, wir schaffen sonst den Zug nicht mehr. Zurück aufs Rad. Schnell, schnell, schnell. Die Decke wird weggenommen, das Buch fällt zu Boden. Aber weil die so lachen müssen, weil es so eine ulkige Hektik ist, hören sie nicht, wie es scheppert und das Buch da unter die Bank rutscht. Schnell aufs Rad, schnell. Alles in den vorne in deinen Fahrradkorb. Los, 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 schnell, schnell, schnell. So ist das passiert.
Ja, ich würde gerne wissen, was die Geschichte dahinter ist. Aber und weil auch manche Menschen sagen, ich habe das Buch ausgelesen, ich lege es hier hin, kann jemand mitnehmen, der Interesse hat.
Aber
denn
dann,
ich glaube, die erste Reaktion von vielen ist, da liegt ein Buch, ich nehme es mit.
Ich will dir mal was sagen. Wir sind ja alle ein bisschen genervt von den Pappkartons, die manchmal an Häusern stehen, wo drauf steht, zum Mitnehmen, zum Verschenken. Wo ich denke, das ist ja eine kaputte Vase. Was soll ich denn mit der kaputten Vase, Junge? Was ist denn das für ein Unsinn?
Ja, ich weiß.
Die kannst du selbst zum Altglas bringen. Die wird nur jemandem gefallen, der kaputte Dinge gerne mag. Insofern,
ja,
fair enough, kann da ruhig stehen. Aber wenn ich das Buch verschenken wollen würde, würde ich doch ein Zettelchen da dran machen, ein Post-it, auf dem steht, gerne mitnehmen.
Wenn du einen hast, gerade da.
Aber wann entscheidest du denn, dass du das Buch da lässt, wenn das Lesezeichen nach einem Drittel erst drin ist?
In dem Augenblick, wo du es auf der Bank, naja, das heißt ja nichts, es ist einfach nur ein Zeichen drin. Also irgendwo tut man es ja an irgendeine Seite.
Ah, okay.
Gerade wenn man ein Buch ausgelesen hat, dann tust man das Lesezeichen ja nicht in die allerletzte Seite, sondern irgendwo mitten ins Buch.
Ich habe mir die 13 Gedichte gekauft am Bahnhof.
Ja.
Vor ein paar Tagen. Die neue Ausgabe zum Thema Reisen. Und möchte auch ein Gedicht von Erich Kästner in Auszügen auswendig lernen, denn ich drehe nächste Woche Autofahrt. Dann sitzen wir mit der ganzen Filmfamilie im Auto und spielen, dass wir unterwegs sind. Und da würde ich das gerne einfach raushauen, das Gedicht.
Im Film?
Ja, nein.
Ach so.
Während der Drehpause.
Aber das, das wäre super, wenn du das mit in den Dreh einbauen kannst.
Das kann ich nicht, bin ja nicht
in der Autofahrt. Okay, alles klar.
Drehbuchautorin.
Okay.
Nee, so einfach, um die Familie zu überraschen mit einem kleinen Erich-Kästner-Gedicht. Denn das ist das, wo an manchen Tagen ist der Himmel so blau wie Porzellan und die weißen Wolken, die erinnern an, also ich kann es jetzt nicht in Reim wiedergeben, die erste Strophe, aber sinngemäß, und die ersten Wolken erinnern an weiße, frisch getupfte Flecken auf Schalen, die wir kennen. Das ist die erste Strophe. Hast du das Buch gerade da? Das Heft?
Ja. Ich kann es dir gleich.
An manchen.
Sagen Sie, welche Farbe hat der Erich Kästner, dass ich den finde?
Na, der ist im vordersten, der ist in der Mitte, weil er ja weder ein Klassiker ist noch aktuell. Welche Farbe, das kann ich dir nicht sagen.
Ich kann es nicht
sagen. An manchen schönen Tagen, da ist der Himmel blau wie Porzellan.
So, Erich Kästner, wo bist du, Erich?
Das ist eine Autofahrt, eine Reise mit der ganzen Familie.
Ach, Erich Kästner ist grün, seit der 58, so im Auto über Land. Ah, ist schon so ein bisschen länger, das Gedicht. Ich will dir das jetzt nicht zumuten, weil
Strophe.
Du hast ja Text zu lernen.
Ja.
An besonders schönen Tagen ist der Himmel sozusagen wie aus blauem Porzellan.
Ist das nicht schon schön? Ist der Himmel
ich liebe es, aus blauem Porzellan.
So gut.
Ja, und die Federwolken gleichen weißen, zartgetuschten Zeichen, wie wir sie auf Schalen sahen.
Wie wir sie auf Schalen sahen.
Das ist die erste Strophe.
Sahen. Aber weißt du, dann kommt später ein Frauenname und da könnte ich einfach Tante kommt da und da könnte ich Tochter Rosa reinmachen, weil die Tochter im Film Rosa heißt.
Das wäre super cool. Onkel Theobald ist dabei, Tante Paula.
Tante Paula statt Tante Paula würde ich sagen Tochter Rosa. Und so weiter. Ich könnte also auch die Namen da prima einflechten, aber es sind 8 Strophen, glaube ich.
6.
6.
Sechs mal 6 Zeilen.
Ich habe aber nebenbei auch wirklich Text zu lernen.
Ich weiß.
Aber das finde ich so cool.
Ja, aber. Ja.
Also ich war um die Geschichte zu beenden, ich war am Bahnhof, in meiner Bahnhofs, wie sagt man?
Bahnhofsbuchhandlung.
Buchhandlung, ja. Und dann legte mir die Verkäuferin, die Lady an der Kasse, wie selbstverständlich ein Lesezeichen in das Heft.
Oh, schön.
Ich mag keine Lesezeichen.
Ich mag Lesezeichen.
Ich mache hier Ecken überall rein. Das findest du doch so schlimm. Meine Bücher sind
auch
völlig
Ecken,
verknickt.
Ich mache Ecken als Notizen. Also ich knicke auch, ich mache ganz viele Eselsohren rein und mache damit den Fingernagel, mache ich dann ja sogar so kleine Striche.
Ich mache mit Kugelschreiber, ich schreibe an die Seite, ja. Ich schreibe alles an die Seite. Lustig, wir sind so unterschiedlich, wie schön.
Ja, nee, aber ich liebe Lesezeichen.
Okay.
Freue mich jedes Mal über ein schönes Lesezeichen. Und das ist überhaupt die beste Idee von allen. Ich würde, wenn ich Verleger wäre, ich würde zu jedem Buch das passende Lesezeichen reinlegen. Weißt du, dass das Motiv von dem Buch auch auf dem Lesezeichen hat. Ich hatte das neulich bei einem einzigen Buch und es sah so toll aus, dass das grafisch genauso gestaltet ist wie das Cover. Mhm. Und dann frage ich mich, weil das doch relativ günstig ist, also es ist ja keine große, weißt du, Anschaffung oder Ausgabe für den Verlag, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Und ich würde das zu jedem machen und ich glaube, das wäre sogar für die Lesenden, wäre das sogar eine Motivation, zu Büchern von diesem Verlag zu greifen, weil man immer das passende Lesezeichen zu dem Titel bekommt.
Frag doch mal Oliver dazu. Der kann uns das bestimmt erklären. Der ist Verleger.
Ja, aber der bringt keine Romane raus.
Ja, aber der kennt die Logistik. Und wenn der uns sagt, das ist so teuer, dann wissen wir, warum es nicht gemacht wird. Also der kann uns das vielleicht sagen. Der weiß ja, wie es gerade was los ist auf dem Markt. Oder glaubst du nicht? Weil er andere Sachen rausbringt.
Och, natürlich, der weiß das, der kennt sich ja aus.
Ja.
Ja, aber man denkt, überleg mal, wie viele Blätter Papier für dieses Buch draufgehen, für ein Buch. Und dann muss doch so ein Lesezeichen, kann doch das Buch nicht um 10 Cent in die Höhe treiben.
In einer hohen Auflage ist jedes Blatt, das summiert sich dann zu einer hohen Summe wieder. Also ich bin einfach nicht Team Lesezeichen, deswegen.
Okay, es ist eben auch eine Kartonage und die ist natürlich dann auch unter Umständen etwas teurer. Mhm. Ja, wir fragen ihn, aber ich fand die Idee so cool, weil das war so schön, dieses Lesezeichen zu dem Cover zu haben. Gerade weil ich auch das Buchcover oft weglasse, damit es nicht so beschädigt wird. Mhm. Und dann hat man aber auch das Cover mit dabei. Mhm. Egal, das sind so meine kleinen Spielereien. Was soll's? Hör mal, danke. Achso, Sönje Norland, hier die Sängerin, die wunderbar manchmal so auch so plattdütsche Songs macht. Wir haben letzte Woche oder vorletzte reingehört.
Ja.
Letzten Samstag, sagt sie, fand mein von euch so liebbeworbenes Theodor-Storm-Konzert in Nordhorf statt, ne, oben auf der Insel. Und wie wunderbar, am Schluss des Konzerts hat sich tatsächlich ein Liebling zu erkennen gegeben.
Oh.
Der beziehungsweise die aufgrund des Hinweises gekommen war. Leider weiß ich ihren Namen nicht. Welch wunderbares Netz aus schönen Herzen ihr mit eurem Podcast doch spannt.
Mhm.
Und das ist das Schlusswort schlechthin. Ganz liebe Grüße und danke von Sünje. Ganz, ganz schöner Satz auch noch zum Schluss. Aber wie toll, dass sich jemand noch gemeldet hat und sagt, ich bin Liebling, ich habe es gehört im Podcast und bin dann auf die Insel gekommen. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt kurz mal sagen, welche Insel war das nochmal? Es war ja nicht Amum, es war Föhr. Ich glaube, es war Föhr. Ich meine auch, dass es Föhr war. Und dann ist jemand rübergesetzt und war beim Konzert dabei. Ganz lieben Dank für all die schönen Geschichten, die ihr uns wieder geschickt habt. Wie war der Tagliebling @gmail.com? Das ist unsere Adresse, da könnt ihr uns immer erreichen. Und wir hören uns alle am kommenden Montag wieder.
Bis dann, Will.
Bis dann, Ada Annie.